Die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen verpflichtet die Staaten, den Interessen der Kinder Vorrang einzuräumen. Doch in der politischen Praxis spielen die Interessen von Kindern nur eine untergeordnete Rolle. Noch immer sind die Kinderrechte nicht im Grundgesetz verankert. Kinder und Jugendliche werden häufig nicht gehört und zu wenig eingebunden. In Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise bestimmen andere Themen die Politik. Deshalb hat sich das Kinderhilfswerk Terre des Hommes in den Bundestagswahl eingemischt. Es möchte mit den Stimmen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Politiker dazu aufrufen, sich für Kinderrechte einzusetzen. Terre des Hommes hat unter anderem Fragen formuliert, mit denen das Engagement der Kandidatinnen und Kandidaten für die Kinderrechte erfragt werden soll.
Radio Mondiale beteiligt sich an der Aktion. Wir möchten damit erreichen, zum einen, dass sich viele unserer Hörerinnen und Hörer ebenfalls an der Aktion beteiligen. Wie das möglich ist, sagen wir Ihnen am Ende der Sendung. Zum anderen möchten wir Orientierungshilfe geben für die Wahl. Dazu haben wir die Wahlzeitung von Terre des Hommes mit Fragen und Hintergrundinformationen an Lübecker Direktkandidatinnen und Kandidaten und Spitzenkandidaten der Landeslisten verschickt. Für diese Sendung haben wir nun daraus 4 Fragen ausgewählt, die wir jeder Kandidatin, jedem Kandidaten stellen wollen. Wir haben je eine Vertreterin, einen Vertreter der 5 im Bundestag vertretenen Parteien ins Studio eingeladen. Leider sind nicht alle dieser Einladung gefolgt, beziehungsweise konnten folgen. Deswegen wird es ein Telefoninterview geben mit Rayo Sharma, Die Linke und Jürgen Koppelin, FDP. Mit Anke Eimer, CDU, war aus terminlichen Gründen ein Interview leider nicht möglich. Sie hat sich aber schriftlich geäußert. Wir werden aus ihrem Brief zitieren. Zuvor aber begrüße ich unsere Studiogäste Gabriele Hiller-Ohm, SPD, und Dr. Volker Koss, die Grünen.
Ja, hallo.
Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Doch nun genug der Vorrede, kommen wir zum ersten Thema.
Zurzeit erleben wir, was es in dieser Konzentration und Zuspitzung noch nie gegeben hat. Eine weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise, dazu eine Energiekrise, eine Klimakrise und eine Hungerkrise. Um das System, das diese Krisen zu verantworten hat, zu stützen, geben die Staaten Milliarden aus. Soziale Bewegungen fordern seit vielen Jahren eine grundlegend neue Finanzarchitektur. Nicht Spekulation soll belohnt werden, sondern die Bewahrung der Natur und die Schaffung lebenswichtiger Güter.
Herr Dr. Koss, Artikel 3 der Kinderrechtskonvention setzt das Kindeswohl, nicht das der Banken, an oberste Stelle. Und in Artikel 4 werden die Staaten dazu verpflichtet, alle verfügbaren Mittel zur Verwirklichung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte von Kindern auszuschöpfen. Deshalb die erste Frage: Unterstützen Sie eine Steuer auf Finanzgeschäfte, um die Spekulation zu bremsen und die Einnahmen zum Kampf gegen die Klimakatastrophe, gegen Armut und Umweltzerstörung zu verwenden?
Ja, ich unterstütze eine Börsenumsatzsteuer, um letztendlich dann auch Kindern in der Welt zu helfen und diese Börsenumsatzsteuer zu verwenden, um gegen Armut und Klimaprobleme vorzugehen. Wenn ich mir allerdings angucke, was im Moment diskutiert wird, dann ist es ja eine Börsenumsatzsteuer in Deutschland, die bei 0,05% liegen soll, die aber von den Gegnern sofort wieder als Untergang der Welt in Deutschland, der Börsenwelt in Deutschland bezeichnet wird. Man muss sich vor Augen halten, diese Steuer, die verlangt werden soll, beträgt ungefähr 1/20 dessen, was die Banken für ein Börsengeschäft an Gebühren nehmen. Das heißt, für den normalen Bürger, der sich vielleicht für seine Rente oder seine Altersversicherung einen Fonds kaufen will, wird diese Börsenumsatzsteuer keine Rolle spielen. Sie wird diejenigen treffen, die wirklich spekulieren wollen, die mehrmals am Tag kaufen und verkaufen und die auf ganz kleine Gewinne setzen. Was wichtig ist an dieser Börsenumsatzsteuer, ist, dass sie dann letztendlich auch dafür verwendet wird, die Armut zu lindern und die ökologischen Probleme in dieser Welt, die Klimakatastrophe anzugehen. Und dass sie nicht dafür verwendet wird, die in den Industriestaaten aufgelaufenen Schulden zu mindern oder die Zinsen dafür zu bezahlen.
Schönen Dank für die Antwort, Frau Hiller. Darf ich um Ihre Antwort bitten?
Ja, die Finanzmarktkrise hat einen weltweiten, ungeahnten Schaden ausgeübt, unter dem praktisch die ganze Welt leidet oder leiden wird. Wir merken jetzt ja auch, wie sich das auf die Konjunktur alles negativ auswirkt. Deshalb fordern auch wir eine Börsenumsatzsteuer. Und wir fordern auch, dass die Krise zu verantworten haben, auch zur Bewältigung der Krise natürlich dann herangezogen werden. Deshalb fordern wir auch eine Finanztransaktionssteuer, mit der wir dann auch Entwicklungsfinanzierung durchführen wollen. Es müssen also die Verantwortlichen müssen auch herangezogen werden. Das ist uns ganz wichtig. Das können wir, wie schon ausgeführt wurde, mit der Börsenumsatzsteuer, aber auch eine Finanztransaktionssteuer, die dann auf alle Finanzgeschäfte praktisch erhoben werden soll, möglichst weltweit. Das wäre gut. Und wir haben uns auch vorgenommen, steht in unserem Wahlprogramm, dass ein Teil des Aufkommens aus der Versteigerung von CO2-Verschmutzungsrechten für die Armutsbekämpfung und den internationalen Klimaschutz eingesetzt werden soll.
Mhm. Schönen Dank für die Antworten. Kommen wir zum zweiten Thema.
250.000 Kinder werden weltweit als Kindersoldaten missbraucht. Statt zu spielen, schießen sie mit scharfer Munition. Ausgestattet mit Kleinfeuerwaffen werden selbst die Jüngsten zu grausamen Einsätzen gezwungen. Nicht selten stammen die Waffen aus deutscher Produktion. Zwar exportierten deutsche Rüstungsfirmen meist nicht direkt in diese Krisengebiete, dennoch gelangen diese Waffen über Tochterunternehmen, Lizenzverträge oder illegalen Waffenhandel dann doch in Kinderhände.
Artikel 38 der Kinderrechtskonvention besagt, dass die Rechte der Kinder in bewaffneten Konflikten zu achten und betroffene Kinder zu schützen und zu betreuen sind. Artikel 6 des Zusatzprotokolls spricht von der Pflicht, ich zitiere, jede geeignete Unterstützung zu gewähren. Punkt. Das gilt auch für Kindersoldaten, die als Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Frau Hiller-Ohm, setzen Sie sich für eine stärkere Kontrolle von Kleinwaffenexporten aus Deutschland und der Waffenproduktion mit und Lizenzen aus Deutschland, aus dem Ausland ein?
Ja, das mache ich auf jeden Fall. Es gibt ja Verträge hinsichtlich der Nichtverbreitung von Kernwaffen. Da haben wir internationale Abkommen. Auch chemische sowie biologische Waffen und Antipersonenminen sind geächtet. Da haben wir schon ganz gute Strukturen, die natürlich auch noch verbesserungswürdig sind. Aber Sie haben es richtig angesprochen, gerade für die Kleinwaffen, da ist eine Lücke, da ist dringender Handlungsbedarf. Wir haben keinen internationalen Waffenhandelsvertrag, den fordern wir. Und da habe ich mich auch eingesetzt. Es gab dazu eine Parlamentariererklärung, eine Initiative, die ich auch mit unterzeichnet habe, mit 60 Kolleginnen und Kollegen aus der SPD-Bundestagsfraktion. Wir setzen uns dafür ein, dass ein internationaler Waffenhandelsvertrag realisiert wird, endlich, und dass da auch insbesondere die Problematik der Kleinwaffen auch mit aufgenommen wird. Denn Sie haben recht, gerade die Kleinwaffen sind sehr schlecht kontrolliert. Man hat ja überlegt, ob man das vielleicht mit einer Kennzeichnung hinbekommen kann, aus welchem Land die Waffen kommen. Aber es ist kommen gerade Kleinwaffen auch viel über den Schwarzhandel dann in Krisenländer. Und genau wie Sie sagen, werden dann auch von Kindern eingesetzt, praktisch an Kindersoldaten weitergegeben. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Da brauchen wir stärkere Kontrollen und da brauchen wir auch internationale internationale Abkommen, dass man hier sich auch verständigt, dass diese Unverbindlichkeit, die wir bisher haben in diesem Gebiet, überwunden wird. Dafür setzen wir uns ein.
Und führte die Resolution, von der Sie sprachen, auch Kleinwaffen mit an? Beinhaltete sie Kleinwaffen und gerade die illegalen Geschäfte, die Sie angesprochen haben? Und wie können Sie in der zukünftigen Legislaturperiode weitergehen? Das ist die Frage.
Bitte?
Wird es in der nächsten Koalition, ja, der nächsten
Legislaturperiode, natürlich, wenn Sie dabei sind? Das werden wir weiter verfolgen. Wir haben jetzt, bis jetzt haben sich international 2000 Parlamentarierinnen und Parlamentarier auch diesen Forderungen angeschlossen und machen sich bei der UN stark, dass das weitergeht. Und das werde ich auf jeden Fall auch in der nächsten Legislaturperiode weiterverfolgen. Weil das ist wirklich eine Lücke und da muss gehandelt werden.
Dankeschön, Herr Dr. Voss. Koss, Ihre Antwort bitte.
Ja, wir diskutieren ja in der Bundesrepublik in der letzten Zeit aufgrund von Vorfällen in der Bundesrepublik eine Verschärfung des Waffenrechts innerhalb der Bundesrepublik. Und meiner Meinung nach brauchen wir auch eine Verschärfung bei der Waffenherstellung in Deutschland. Deutschland ist ein großer Waffenexporteur, ich glaube der drittgrößte der Welt, ich bin da nicht ganz sicher. Und diese Waffen werden hier eben auch hergestellt. Und es geht hier in dieser Frage um Kleinwaffen, da kann ich mich Heuler Ohm anschließen. Es geht aber im Grunde genommen auch darum, wenn wir über Kinder und Kinderrechte und Kindersoldaten reden, dass wir uns auf die ganz alte Forderung des DGB beziehen, nie wieder Krieg. Denn im Grunde genommen liegt das Hauptübel ja darin, dass bewaffnete Konflikte ausgetragen werden und dass diese bewaffneten Konflikte nicht im Vorfeld durch Mediation, durch Förderung der zivilen Kräfte in den einzelnen Ländern minimiert oder ausgeschlossen werden. Und deshalb kommt eine große Bedeutung der Vorsorge, der Friedensforschung und der Friedenserringung im Vorfeld von bewaffneten Konflikten zu. Und dazu stehe ich und dazu stehen auch die Grünen als Partei und ich vermute auch die SPD. Ich
kann das auch nur unterstützen. Natürlich setzen wir uns auch dafür ein, dass Kriege gar nicht erst entstehen. Die sozialen Bedingungen in Krisenländern müssen verbessert werden. Und das ist natürlich ganz wichtig. Das dient auch dem Schutz der Kinder.
Schönen Dank. Kommen wir zu der dritten Frage.
Kinderarmut in Deutschland ist seit den 90er Jahren stärker gestiegen als in den meisten anderen Industriestaaten. Kinder sind häufiger arm als Erwachsene. Jedes sechste Kind gilt als arm. Ein Markstein für die Zunahme von Kinderarmut ist die Einführung von Hartz IV. Besonders Kinder aus Zuwandererfamilien sind von Armut betroffen. Sie werden am Arbeitsmarkt und im Bildungssystem benachteiligt, wie UN-Sonderberichterstatter Werner Munos kritisiert. Die Lage von Flüchtlingskindern, geduldeten oder sich illegal aufhaltenden Kindern und Jugendlichen ist besonders schwierig.
Artikel 2 der Kinderrechtskonvention verbietet die Diskriminierung von Kindern aufgrund ihrer Herkunft und ihres Status. Artikel 22 bekräftigt die Pflicht zur Gleichbehandlung von Flüchtlingskindern. Deutschland hat jedoch erklärt, dass es sich vorbehält, Unterschiede zwischen Inländern und Ausländern zu machen, etwa bei den Lebensbedingungen. Herr Dr. Koss, setzen Sie sich für einen gesicherten Aufenthaltsstatus und einen gleichberechtigten Zugang zu Gesundheitsversorgung, Schule, Studium und Berufsausbildung von Flüchtlingskindern und Jugendlichen ein?
Ja, dafür setze ich mich ein und ich habe den Eindruck, dass die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und speziell auch in Lübeck schon viel weiter sind als die Politik. Wenn man sich nämlich in den letzten Wochen die Nachrichten in Lübeck angesehen hat, dann hat man festgestellt, dass wir eine junge Afghanin, ist glaube ich 7, im Krankenhaus Ost, heute heißt es ja UKSH, haben und dass die Lübecker regen Anteil daran nehmen, dass sie hier ist und in großem Maße dafür spenden, dass ihre medizinische Betreuung durchgeführt werden kann. Und sie ist inzwischen auch, zwar nicht in Lübeck, so viel ich weiß, sondern in Stockelsdorf eingeschult worden. sie ist nicht die Einzige, die aus Afghanistan gekommen ist, nicht das einzige Kind, das durch die Kriegswirren dort verwundet war und hier geheilt wird. Und wenn die Lübecker wirklich so weit sind, dass sie diese Kinder aufnehmen, dass sie für diese Kinder spenden, dann finde ich, ist es eine Selbstverständlichkeit, dass auch unser Parlament dazu kommt, diese Rechte und das Wohl dieser Kinder darüber zu stellen, was wir unter Flüchtlingspolitik teilweise verstanden wird. Außerdem, so viele sind es ja auch nicht in Deutschland.
Genau, und würde das beinhalten, dass eben auch die Schulpflicht und auch der Zugang zu Schulen und anderen Bildungseinrichtungen zum Gesundheitssystem auch von Ihnen befürwortet und aktiv unterstützt würde?
Das halte ich für selbstverständlich, dass wir das mit Kindern, die in unserem Land sind, die ja zum großen Teil nicht freiwillig hier sind, denn Flüchtlinge verlassen ja ihre Heimat nicht aus Jux, sondern sie werden gezwungen, ihr Land zu verlassen, ihre Kultur zu verlassen, ihre Freunde und ihre Umgebung. Und gerade diese Kinder müssen hier mit offenen Armen aufgenommen werden und müssen dann eine schulische Bildung bekommen, müssen eine Wohnung bekommen, müssen medizinische Unterstützung bekommen.
Dankeschön. Frau Hiller, oben Ihre Antwort bitte.
Ja, es darf hier keine Diskriminierung geben. Terre des Hommes hat sich ja schon erfolgreich dafür eingesetzt, dass Flüchtlingskinder gemeinsam mit anderen Organisationen, dass Flüchtlingskinder die Schulpflicht in allen Bundesländern erhalten. Da ist das schon durchgesetzt. Das haben Sie und andere Organisationen schon erreicht. Aber wir haben ja nicht nur Flüchtlingskinder, wir haben auch Geduldete und wir haben illegale Kinder und Jugendliche, die in Deutschland leben. Und für die, da besteht noch ein sehr großes Problem, denn gerade Kinder von Illegalen melden sich in der Regel nicht an, aber viele Schulen fordern dann ein Meldeformular und dann scheitert das, dann werden sie zum Teil in einigen Bundesländern oder auch an einigen Schulen dann nicht eingeschult. Das muss man überwinden, diese Situation, das kann nicht sein, also auch geduldete und illegale Kinder, illegale leben, in Deutschland lebende Kinder müssen eben auch den Zugang zur Schule und natürlich auch zum Gesundheitswesen haben. Wir setzen uns dafür ein. Ich muss sagen, das ist bisher an den Ländern gescheitert, weil die Länder ja die Bildungshoheit haben und die Länder eben auch über die Sozialhilfe dann auch oft mit den Kosten für die Gesundheit dann dafür zuständig sind. Da müssen wir bundesweit eine Lösung finden. Ihre Initiative hat ja schon Erfolg gebracht. Da müssen wir weiter dranbleiben, dass eben praktisch alle Bundesländer hier auch mitziehen und die Meldepflicht auch nicht diese starke Bedeutung hat. Ne? Dass es dann zum Ausschlusskriterium wird, dass Kinder nicht in die Schule gehen können.
Schönen Dank. Sie sprachen gerade die Möglichkeiten der Länder an oder die Tatsache, dass das da gescheitert ist. Nun sind Sie ja beide eben auch Mitglieder von Parteien, die auch im Landtag vertreten sind. Ich möchte Sie dann anregen, dass Sie vielleicht auf Ihre Kollegen im Landtag eingehen, um da eine Änderung zu schaffen und die Blockade, von der Sie gerade gesprochen haben, auch abzubauen. Ja. Schönen Dank. Kommen wir zum unserer letzten Frage.
Die Verluste, die Entwicklungsländer durch unfaire Handelspraktiken jährlich erleiden, übersteigen die weltweite Entwicklungshilfe um ein Vielfaches. Internationale Handelsabkommen begünstigen meist nur die Industriestaaten. Arme Länder werden zur Marktöffnung gezwungen. Industrieländer können durch Subventionen und andere Maßnahmen Agrarimporte aus Entwicklungsländern behindern.
Frau Hiller-Ohm, setzen Sie sich für einen fairen Marktzugang, insbesondere der ärmsten Entwicklungsländer, ein, damit diese ihre Produkte bei uns genauso vermarkten können wie wir bei Ihnen?
Ja, dafür setze ich mich ein. Das fände ich wirklich gut, wenn das so wäre. Wir haben hier auch in Lübeck sind wir schon einige Schritte gegangen. Wir haben dafür gesorgt, dass eben keine Produkte aus Kinderarbeit in Lübeck beschafft werden dürfen. Und wir müssen diesen Weg weitergehen. Wir haben jetzt ja gerade im Bundestag das Vergaberecht reformiert und haben da eben auch gesagt, dass auch soziale Standards eingehalten werden können. Wir haben leider hier nur eine Kann-Bestimmung hinbekommen, aber das gibt auch den der öffentlichen Hand Rechtssicherheit, dass sie eben durchaus auch Vergabe an bestimmte Kriterien knüpfen kann, dass zum Beispiel aus fairem Handel Produkte eingekauft werden. Da ist man dann auf der sicheren Seite, dass das keine Kinderarbeit ist und dass auch die Ausbeutung der dritten Welt dann eben nicht stattfindet.
Richtig. Nur diese Frage zielt darauf ab, dass eben die Entwicklungsländer im Augenblick gehindert werden, durch EU-Recht zum Beispiel ihre Produkte hier in Europa abzusetzen. Diese Blockaden gilt es aufzuheben. Und meine Frage ist, ob Sie da eine Möglichkeit sehen und wie Sie sich da einsetzen wollen, dass das beseitigt wird.
Ja, also ich werde mich dafür einsetzen, dass wir hier eine bessere Situation, Zugangssituation haben, dass wir hier mehr Gerechtigkeit hinbekommen. Das kann auch nicht sein, dass wir praktisch die EU, dass wir in die Entwicklungsmärkte, in die Entwicklungsländer, in die Märkte eindringen, dort auch ganze Märkte zerstören. Wir hatten dieses zum Beispiel bei Geflügelexporten oder auch Milchexporten. Das ist nicht in Ordnung. Da müssen wir auch die Exportsubventionen, die wir zum Beispiel jetzt auch bei der Milch haben, das müssen wir stoppen. Das halte ich für einen falschen Weg.
Dankeschön.
Da Anreize zu schaffen.
Herr Dr. Koss, Ihre Antwort bitte.
Ja, Frau Hiller-Ohm hat ja schon gesagt, wir sind ja in Lübeck soweit und soviel ich weiß, haben Sie, Herr Hesse, da auch wirklich dran mitgearbeitet, dass wir in Lübeck soweit sind, dass wir ein Beschaffungswesen haben, das ökologische und soziale Kriterien zur Grundlage hat. Und soviel ich weiß, gibt es seit 2009 auch die Regelung der EU, dass es möglich ist, sowas eben ökologische und soziale Kriterien zur Grundlage zu machen, wenn man Ausschreibungen macht, beziehungsweise wenn man einkauft, sodass also die Ängste, die früher da waren, vielleicht geht das nicht, weitgehend beseitigt sind. Es gibt allerdings noch einen Punkt, wo ich sagen würde, da bin ich nicht ganz so einverstanden. Sie sagen, die wenig entwickelten Staaten sollen die gleichen Möglichkeiten haben, ihre Produkte hier zu vertreten, wie die Industriestaaten dort. Das erinnert mich so ein bisschen daran, ob man nun einen 100-Meter-Läufer gegen Marathonläufer zum Marathon antreten lässt. Ich glaube, in der ersten Phase muss man denen hier bevorzugte Rechte einhandeln, denn ansonsten, wenn die Rechte gleich sein sollen, werden die Märkte in den weniger entwickelten Ländern von unseren Produkten überrollt, während wir eben nur wenige Produkte aufnehmen.
Mhm. Aber vielleicht darf ich auch da nochmal ergänzen. Wichtig finde ich auch, dass wir durch unsere Exporte nicht die Entwicklung der Märkte praktisch dort behindern. Das finde ich eine ganz schlimme Situation, denn dort ist ja zum Teil wird ja auch die Lebensgrundlage für die Menschen dort zerstört, durch unsere Exporte.
Mhm. Ja, schönen Dank für die Antworten. Das war Frau Gabriele Hiller-Ohm, SPD, und Herr Dr. Volker Koss, die Grünen. Ich bedanke mich für die Interviews.